Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
Schönen Sonnabendabend. Wir begrüßen Sie live vom Roten Sofa. Und er gehört zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands und weiß, wie es geht, beim ESC ganz vorne zu landen. Herzlich willkommen, Michael Scholte.
Dankeschön, hallo.
Wir haben ja gerade schon angefangen, so ein bisschen darüber zu sprechen, über die Punktevergabe, die du eben dann heute Abend präsentierst. Da gibt es doch immer diesen berühmten ersten Satz, you have an amazing show oder irgendwie was.
Ja.
Hast du dir schon was überlegt?
So sage ich es dann am Ende wahrscheinlich auch.
Ja.
Hoffentlich wird es auch eine amazing show, weil wenn es nicht eine amazing show war und ich sage es dann trotzdem, ist natürlich doof. Man darf auch nicht so viel jetzt sagen natürlich. Die wollen es natürlich am liebsten auch wirklich kurz und knapp haben. Die sind da auch sehr genau und wollen eigentlich am liebsten auch schon vorher wissen, was man sagt. Mhm. Und das sind dann ja am Ende 20 Sekunden. Also eigentlich sehr kurz, aber ich freue mich drauf, weil ist eine große Ehre für mich.
Ja, und vor allem werden sich viele erinnern dann auch an deinen Auftritt 2018. Vierter bist du geworden. Ist es dann auch so, dass du ein Flashback hast und dich da wieder stehen siehst und dieses Gefühl wieder da ist?
Ein bisschen schon, aber ich muss sagen, so diese 7 Jahre, die es jetzt her sind, das ist schon, fühlt sich super weit weg an. Also ich weiß natürlich noch, wie ich da stand und dass ich sehr, sehr aufgeregt war. Und ich weiß noch, dass ich das sehr genossen habe, da dann irgendwann auf dieser Couch zu sitzen und zum Glück ja viele Punkte auch zu bekommen. Mhm. Aber das fühlt sich schon sehr, sehr weit zurückliegend an, einfach weil so viel passiert ist. Musikalisch, aber natürlich auch in der Familie. Damals war meine Frau noch hochschwanger mit unserem ersten Sohn. Mittlerweile sind es 2 Söhne. Der Ältere ist jetzt fast schon 7, der andere ist auch schon 4. Also deswegen, Flashback schon. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich heute Abend nicht da singen muss, sondern einfach nur die Punkte verteilen muss.
Michael Scholte, Singer-Songwriter. Ariane Peters blickt auf seine Karriere.
Moin, liebe Leute, ich melde mich mal ganz kurz.
Kein Tag, an dem er nicht im Radio läuft. Der Mann mit dem Händchen für Hits. Gold. Platin, 1 Milliarde Streams im Netz. Aufgewachsen in Schleswig-Holstein, Premiere bei YouTube. So geht Karriere im Kinderzimmer.
Our 12 points go to Germany.
Germany, 12 points.
2018 holt er uns aus dem ESC-Tief. Platz 4 für den Popstar aus dem Norden. Mit einem Song, der Europa tief berührt.
I am a dreamer. A make-believer. I was told that children.
Ob Ballade oder Clubhymne. Ob auf der Bühne oder im Studio, mit jedem Takt singt er sich in unsere Herzen. Michael Scholte.
Aber ganz vertieft jetzt hier.
Ja, ist schön. Ne?
Es ist immer wieder schön, sich sowas auch anzuschauen. Und doch so auch das eine, wo ich weiß nicht, da war ich wahrscheinlich so 17, 16, 17, 18, 19. Ich war immer so ein bisschen erschrocken, auch wie man damals ausgesehen hat.
Aber wie lange deine Karriere dann aber auch ist, ne? Fast 20 Jahre, 2006.
Ich sag auch, also ich bin jetzt fast bei 20 Jahren. Denkt man immer gar nicht, weil ich habe ja 2006 angefangen mit YouTube. So, das waren so die ersten Clips, da hat man ja auch was gesehen. Und das ist echt sehr, sehr lange her mittlerweile.
Genau, dann kam The Voice, dann kam der ESC. Darüber wollen wir erstmal natürlich sprechen, weil viele darauf hinfiebern, heute Abend dieses riesige Musikspektakel. Du warst vor ein paar Tagen auch da in Basel. Da gab es irgendwie so eine Konzertreihe. Wie hast du das da empfunden? Wie können wir uns das vorstellen? Nimm uns mal kurz mit in dieses ESC-Village.
Genau, ich habe da gespielt. Es gibt da so eine Eurovision Village. Das heißt, da gibt es auch ein Rahmenprogramm. Das sind dann riesige Bühnen, wo eben auch so ein bisschen was anderes noch geboten wird, neben der eigentlichen Veranstaltung in der Arena. Da waren dann auch tausende Menschen vor der Bühne. Wir durften dann 90-Minuten-Konzert spielen. Das ist immer wahnsinnig bunt. Die Leute sind gut drauf. Das Wetter hat jetzt in den letzten Tagen auch natürlich super mitgespielt. Basel ist natürlich auch eine wunderschöne Stadt und passt da einfach gut rein. Und die Leute waren ausgelassen am Feiern. Musik steht da ganz wirklich im Vordergrund und das macht einfach Spaß.
Hast du unsere deutschen Teilnehmer auch kennengelernt dann?
Tatsächlich nicht. Ich war selber auch nur, ich war 2 Tage in der Schweiz, ich war erst noch in Bern unterwegs, in Aarau, bin dann nach Basel eben auch nur für das Konzert, bin dann aber auch morgens direkt weiter, also die habe ich nicht gesehen.
Und ist das nicht, aber die haben dich auch nicht angeschnackt, haben gesagt, du hast ja ganz gut abgeschnitten 2018. 2018? Hast du nicht nochmal einen Tipp für uns oder so?
Gab's das? Müsste ich nochmal schauen, ob sie mir über Instagram geschrieben haben. Irgendwo, und ich das vielleicht übersehen habe, aber ich glaube nicht. Nee.
Aber ich stelle mir das auch wahnsinnig anstrengend vor, die Zeit da, wenn du da als Künstler unterwegs bist. Also weil du hast diese ganzen Pressetermine, alle wollen was von dir. Es ist ein Weltspektakel, dementsprechend kommt ja auch die Presse von überall und will was. Dann immer diese Wettquoten, die kommen ja auch immer wieder neu rein, ne, wo du gerade stehst. Wie geht man damit um als Künstler?
Gute Frage. Also entspannt bleiben, das sagt sich dann so einfach. Aber ich glaube, das ist so das Einzige, was man versuchen kann, einfach das nicht zu nah an sich ranzulassen. Mit den Wettquoten, jetzt in meinem Fall war es anfangs ja auch so, dass ich sehr weit hinten war. Und dann so, je näher der ESC, also der Auftrittstag dann rückte, desto mehr bin ich nach oben geklettert. Da war bei mir natürlich die Zuversicht dann schon relativ groß. Ansonsten war ich tatsächlich die Wochen davor fast anstrengender, weil diese... Das einfach diese, einmal diese Warterei, aber auch diese ganzen Pressetermine, die man allein in Deutschland, aber auch in anderen Ländern gemacht hat. Ich habe ja damals im Februar, glaube ich, den Vorentscheid gewonnen und dann wirklich bis Anfang Mai 3 Monate, du weißt selbst, wir haben sehr viele Radiosender hier in Deutschland. Ich bin praktisch zu jedem Radiosender einmal hingefahren.
Bei uns auch, danke.
Sehr viel TV gemacht. Das fand ich sehr, sehr anstrengend, weil ich das auch nicht gewohnt war und wirklich am Tag irgendwie in 3, 4 verschiedenen Städten war. ESC selbst fand ich eigentlich ganz okay. Also, da bist du auf einem Fleck halt.
Ja, okay.
Dann machst du deine Probe, danach gehst du nochmal in den anderen Raum, machst ein Interview, aber das geht eigentlich.
Unterstützt man sich da auch so ein bisschen gegenseitig? Also kann man sich das wirklich so vorstellen, weiß ich nicht, wie ein Olympiadorf? Und ich stelle mir so vor, alle sind irgendwie gut drauf, alle geben sich nochmal Tipps und gönnen jedem alles. So.
Sind alle sehr gut drauf. Manche sind auch zu gut drauf.
Ach,
und gehen jeden Abend feiern. Und das hatten wir ja auch durchaus auch schon mal, dass dann manche Acts heiser waren am Tag, wo es dann drauf ankam. Weil du hast natürlich wirklich, also jetzt wie gesagt, gestern war das große Juryfinale. Davor hatten sie im Zweifel ein Halbfinale. Davor hatten sie die Probe fürs Halbfinale. Davor hatten sie die erste, zweite Probe. Also du bist eigentlich jeden Tag auf der Bühne, musst immer singen, manchmal um 9 Uhr morgens. Und wenn du dann noch abends sagst, oh, ich bin so gut drauf, ich gehe jetzt auch noch feiern, dann passiert es halt mal, dass man sich ein bisschen zu sehr freut über das alles, was passiert.
War das der Grund, warum wir meistens hinten waren bisher?
Dass da gab es tatsächlich, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gab halt Leute, die waren wirklich so heiser, dass es am Ende nicht mehr so klang, wie es hätte klingen können. Ich hatte vielleicht das Glück, dass meine Frau hochschwanger war. Ich hatte immer eine gute Entschuldigung dafür, dass ich sagen konnte, das Interview mache ich jetzt vielleicht nicht mehr und zu der Party gehe ich auch nicht. Wir sind immer schön nach den Proben dann ins Hotel und haben kleine Ausflüge in Lissabon. Ist ja auch eine wunderschöne Stadt, haben wir da gemacht.
Ja, vor allem, man ärgert sich doch zu Tode, wenn man da an dem Finaltag dann eiser steht.
Wirklich.
Wir gucken mal auf die Quoten jetzt, wie es jetzt, also es gibt ja relativ klar 3 Favoriten, würde ich sagen.
Ja.
Also vor allem Schweden, dieser Sauna-Song ist ganz weit vorn. Ich glaube, 42% denken, das wird irgendwie Platz 1. Die Gruppe Kai ist das. Dann haben wir JJ aus Österreich und Luan aus Frankreich. Wir stellen Ihnen mal die 3 Favoriten vor. Das ist ja meine absolute Favoritin. Wenn dann noch zum Schluss ihre Tochter irgendwie ruft, Maman, in dem Lied, bin ich
Und da fliegt doch dieser Sand so runter. Das ist nicht bei ihr, glaube ich.
Und
ich habe auch gehört, dass ihr das auch durchaus in den Mund reinfliegt.
Oh.
Und sie dann nach dem Singen auch gerne mal ein bisschen erstmal Sand raushustet. Also das ist natürlich auch gar nicht so einfach, das so zu machen. Ich glaube, dass Schweden gewinnt.
Dieser Sauna-Song.
Ja.
Warum?
Warum? Weil der ist sehr, sehr eingängig, wenn man den ein, zwei Mal gehört hat. Ich habe den schon öfter jetzt in meinem Ohr gehabt. Es ist lustig, die machen das ganz gut. Ich muss jetzt eigentlich nicht unbedingt noch mal wieder Schweden haben, weil die haben ja auch erst vor 2 Jahren und die haben generell sowieso sehr oft gewonnen. Österreich ist natürlich schon beeindruckend, wie der singt, aber ist vielleicht ein bisschen zu dicht an dem letztjährigen Siegersong dran. Ich glaube, da möchte man jetzt einfach gerne was anderes. Deswegen würde ich auch sagen, Schweden oder Frankreich. Mhm. Ich jetzt aber vermutlich eher Schweden.
Sag mal, was machen wir denn, ich möchte nicht sagen falsch, aber wir landen ja oft sehr weit hinten. Ne, wo du gerade sagtest, Schweden ist so oft vorne. Ja. Was brauchen Sie das?
Vielleicht machen wir ja dieses Jahr auch gar nichts falsch. Vielleicht landen wir ja auch fast ganz oben. Also wer weiß. Also ich finde jetzt den Song in diesem Jahr finde ich richtig gut.
Nee, ich meine so in den vergangenen Jahren. Aus deiner Sichtweise, bevor wir jetzt über den deutschen Song sprechen, was ist so was, wo du sagst, das funzt dann auch? Und dann geht es nach oben.
Man muss halt auffallen, sage ich immer. Man muss halt natürlich nach 26 Songs musst du irgendwie das geschafft haben, dass die Leute, die dann eben 26 Songs sich anhören mussten, sagen, ah ja, das war doch cool. Da kann ich mich dran erinnern. Du darfst halt... Also wir haben halt öfter auch in den letzten Jahren gute Pop-Songs gehabt. Die waren aber halt gut. Also die waren überhaupt nicht schlecht und die wurden auch toll gesungen, sei es jetzt Malik oder
andere. Ja, Rockstars. Im
Total
Radio
guter lief Song, der rauf auch ein toller Künstler. Mhm. Aber ich hatte so das Gefühl, dass es halt sich nicht genug abgehoben hat. Also entweder muss halt super verrückt sein oder bunt oder lustig, wie jetzt aus Schweden zum Beispiel. Oder halt so emotional oder gesangstechnisch so unfassbar, wie jetzt zum Beispiel Frankreich. Dann hat man, glaube ich, gute Chancen, wenn es ein guter Popsong ist, dann reicht es manchmal nicht. Und dann ist es bei uns in Deutschland halt oft so, wir kriegen jetzt nicht unbedingt so die Nachbarschaftshilfen. Mhm. Andere Länder wie jetzt, keine Ahnung, Griechenland und Zypern, da kannst du schon relativ sicher sein, dass die sich auch Punkte ein bisschen zuschieben. Mhm. Das ist bei uns nicht so.
Aber bei dir hat es ja auch funktioniert, weil es eben so echt war. Ne? Es war die Geschichte, dass dein Vater verstorben ist, das hast du in diesem Song verarbeitet. Bei Luan ist das ja ähnlich. Ne? Ja. Die Mama hat sie früh verloren und kurze Zeit später auch den Papa. Darum geht es ja auch. Und um die Mutter. Ist es das auch so ein bisschen, dass man trotz diesem ganzen Buhu drumherum halt so authentisch bleibt?
Das ist schon auf jeden Fall wichtig. Also du kannst auch unauthentisch sein, da muss aber der Song auch unauthentisch oder verrückt oder lustig sein, dann ist das völlig egal, ob das jetzt authentisch ist oder nicht. Aber wenn du eine Ballade singst, dann ist es natürlich schon eigentlich wichtig, dass du auch über ein Thema singst, wo die Leute dir das auch abkaufen, wo die merken, okay, das bewegt den selbst jetzt so. Und in meinem Fall war es natürlich auch mit meinem Papa für mich selbst auch einfach extrem bewegend. Das war damals natürlich auch schon einige Jahre her, 15 Jahre genau, war das schon her. Aber ich habe halt vorher nie drüber geredet. So, ich habe nie in der Öffentlichkeit über meinen Papa geredet. Ich habe nie irgendwelche Songs über ihn geschrieben oder darüber erzählt. Und ich dachte jetzt, also das ist ein Thema, das ist jetzt irgendwie okay von der Zeit her, 15 Jahre vergangen, da kann man darüber reden. Und hatte einfach dieses Lied geschrieben und dachte, das ist auch einfach ein sehr gutes Lied, eine gute Ballade. Und das hat vielleicht am Ende geholfen, dass es natürlich auch sehr persönlich war.
Genau, dass du dich zwar reingefallen lassen hast, aber eben nicht komplett. Ne? Ich weiß, im Publikum hat dann noch jemand geweint. Das war
nicht nur einer.
Ja, ehrlich, den hatten sie dann so gezeigt. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, wie du die Menschen, diese riesige Halle eben trotzdem berührt hast. Jetzt Arbor und Tinna, so deine Einschätzung, du sagtest gerade, das läuft ja von den Wetten her, von den Buchmachern her. Die sagen ja auch, am Anfang hieß es eher ganz hinten und es wird immer besser. Wie ist deine Einschätzung?
Ich finde die Inszenierung, also das, was auf der Bühne passiert, finde ich ganz, ganz gut gemacht. Mhm. Ich glaube, am Ende wird es so ein bisschen darauf ankommen, ob sie einen guten Tag hat, was das Singen so angeht, weil ich glaube, es ist nicht so ganz so einfach, das zu singen. Wenn sie das richtig gut gemacht hat, gestern jetzt, das weiß ich zum Beispiel noch nicht, wie sie es gestern gemacht hat und heute auch, dann kann es schon eine Top 10 werden. Mhm. Ich sage, Top 15 wird es auf jeden Fall, Top 10 vielleicht. Ich finde aber auch, dass dieses Jahr insgesamt nicht so viele gute Songs dabei sind, wenn ich das so sagen darf. Also ich habe normalerweise habe ich immer so 5 bis 7 Songs, die ich wirklich toll finde. Und dieses Jahr tue ich mir echt ein bisschen schwer, da so richtig viele gute Songs rauszuhören. Und deswegen sehe ich da Chancen jetzt eben für die beiden, dass sie das auch gut nach vorne schaffen können.
Wir können ja mal reinhören, wie sich unsere Hoffnung auf einen ESC-Sieg heute Abend anhört. Also ich hoffe 12 Points für Arbor und Tinna von Ariane Peters.
Fette Beats und jede Menge Energie, so klingt die deutsche Hoffnung für den Eurovision Song Contest heute Abend in Basel. Baller von Arbor und Tinna. Willkommen im musikalischen Hier und Jetzt. Arbor und Tinna sind Geschwister und kommen aus Wien. Tinna singt und schreibt die Texte, ihr Bruder Arbor ist für die Beats zuständig. Er spielt Cello und bleibt meistens im Hintergrund. Du bist zwar schön, so wunderschön. Aufgewachsen sind Arbor und Tinna mit klassischer Musik. Ihr Vater spielt seit mehr als 30 Jahren Cello bei den Wiener Philharmonikern. Die Leidenschaft für Musik liegt also in der Familie.
Selbst es tut nicht weh, wenn wir nur nebeneinander gehen. so nah, wie können wir uns verfehlen? Oh, ich seh's. Wir sind wie parallel.
Mehr als 3000 Bewerbungen gab es für den deutschen Vorentscheid. Abor und Tünner haben sich durchgesetzt. Mit einem deutschsprachigen Ohrwurm über Trennungsschmerz. Und damit ballert das Duo heute Abend im ESC-Finale hoffentlich nach ganz oben.
Drücken die Daumen auf jeden Fall. Und besser kennenlernen können Sie übrigens Abor und Tünner auch in unserer Doku. Ihr Weg zum ESC mit Stefan Raab, der auch ganz persönliche ESC-Momente aus 25 Jahren erzählt. Das alles in einer Doku in der ARD-Mediathek. Ja, Stefan Raab ist sich sicher, dass die ganz vorne landen. Ist es wichtig, so einen Mentor oder so jemanden an der Seite zu haben? Hattest du auch jemanden dabei, der dich so ein bisschen gepusht hat?
Also jetzt beim ESC selbst hatte ich jetzt keinen richtigen Mentor. Ich hatte ein tolles Team drumherum, auch vom NDR. Das hat in dem Jahr irgendwie alles ganz gut zusammengepasst. Thomas und Christoph, meine Frau war dabei. Also das hat mir eigentlich schon gereicht, weil wir waren uns eigentlich alle immer relativ einig. So. Ich wünsche dir natürlich, dass sie jetzt auch ein paar Punkte bekommen. Und ich finde es auch schön, dass mal wieder was Deutsches aus Deutschland kommt, dass mal wieder Deutsch gesungen wird. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Finde ich auch mutig und finde ich auch cool.
Könntest du dir das vorstellen?
Nee, ich nicht. Ich habe für mich damals einfach irgendwie so entschieden, dass ich Englisch singen möchte. Da fühle ich mich wohler. Ich habe auch eigentlich immer englische Musik gehört. Das ist einfach so meins. Und ich finde es aber auch gut, dass andere Acts auf Deutsch singen.
Und ESC nochmal? Kannst du das nochmal vorstellen?
Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich sage immer nicht jetzt nächstes Jahr. Ich glaube auch nicht in 2 Jahren, vielleicht auch nicht in 3 Jahren. Aber da ich ja den ESC so liebe und diese Veranstaltung einfach schon immer auch geschaut habe und natürlich auch vor 7 Jahren da auch tolles Erlebnis hatte. Ich könnte mir das schon noch mal irgendwann vorstellen.
Wir haben das auch immer wieder begleitet. Klar, logisch, beim Radio dann auch immer wieder Interviews geführt. Und ich denke da an so ein paar Kandidaten, so an Sophie, Levina. Das waren so Acts, die einfach dort überhaupt nicht gefunzt haben. Und dann gehst du dahin, du vertrittst dein Land. Ja. Alle um dich herum pushen dich. Und dann kommst du im schlechtesten Fall wie an Sophie mit 0 Punkten da weg. Das hat ja auch mit ihr was gemacht. Das hat sie ja dann auch bei The Voice später mal erzählt. Also es kann ja auch so ein richtiger Karriereknick sein. Weiß ich nicht, würdest du das jemandem empfehlen, dahin zu gehen?
Würde ich schon machen, ja. Also wenn man das nötige Selbstbewusstsein hat oder auch, also ich glaube, es ist halt wichtig, dass man mit dem richtigen Song halt dahin kommt. Also ich hatte jetzt damals ja die Chance, dahin zu gehen oder zum Vorentscheid und ich habe halt wirklich alles dafür gegeben, irgendwie einen guten Song zu schreiben. Und wenn man die Chance hat, vor 180 Millionen Menschen zu singen, dann sollte man das ergreifen. Gerade wenn die Karriere vielleicht noch gar nicht gestartet hat oder wenn eh gerade nicht viel geht, dann habe ich das Gefühl, man hat jetzt nicht so viel zu verlieren. Bei mir war es auch 2018 so, dass es nicht so lief und ich jetzt auch gefühlt nicht so viel zu verlieren hatte und ich aber auch gedacht habe, ey, das werde ich doch wohl irgendwie schaffen, da irgendwie einen guten Song hinzubringen und dann vor 180 Millionen Menschen singen zu dürfen. Das, die Gelegenheit, das ist ja unfassbar. Und zum Glück ist es jetzt bei mir gut ausgegangen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da sitzt und irgendwie auf dem letzten Platz landet, dass es natürlich ein total doofes Gefühl ist. So. Und dass das natürlich auch ein Knick sein kann und dass man sich danach auch erstmal wieder aufrappeln muss und schauen muss, dass man irgendwie weitermacht.
Ja klar, also das glaube ich auch. Und dass du vor allem ein sicheres Umfeld brauchst, du hast schon erwähnt, du warst damals mit deiner hochschwangeren Frau da. Ist das jetzt mit 2 Kindern, wenn du jetzt auf Reisen bist, ne, jetzt gerade beim ESC in Basel, guckst du dir zwischendurch immer die Fotos an mit deinen Kindern?
Von früher auch?
Nee, so weißt du, ganz viele so, Eltern machen das doch. Sobald sie irgendwie unterwegs sind, gucken sie sich die Fotos mit den Kindern an.
Also immer mal wieder, aber ich schaue mir dann eher auch immer so die alten Bilder an. Ich erwische mich immer, dann gehe ich so in meinem iPhone irgendwie und mache so mal 4 Jahre zurück. Und das ist natürlich immer schon schön so zu sehen. Ich glaube, die zwei, die schauen auch gerade zu, Luis und Lenny, wie er gerade zuschaut. Dann schöne Grüße. mit Oma sitzen sie gerade und schauen hoffentlich zu. Und klar, das ist immer schön, das zu sehen, wie die groß werden, wie toll sie sich durchs Leben irgendwie da schon so...
Da sieht man sie auch gerade.
Genau, ja, 2 ganz, ganz tolle Jungs.
Und das ist immer so wichtig, finde ich, dass man auch diese persönlichen Momente festhält. Ja. Und genau darum geht es auch im jetzigen Beitrag. Denn die Hamburger Fotografin, die Celine Sonnenberg getroffen hat, die kann das auch. Die will diese besonderen Momente festhalten. Gerade eben auch, was Vater und Sohn betrifft.
Leinwand, Licht und Kamera. Mehr braucht die Hamburger Fotografin Katrin Schöning nicht, um vor allem Frauen und ihre Persönlichkeiten einzufangen.
Ich mag Frauen einfach in ihrer Ganzheit abzubilden und ja, den Charakter rauszukitzeln, wenn ich Fotos mache. Also letztendlich möchte ich einfach nur, dass jeder, der sich fotografieren lässt, sich total wohlfühlt und sich fallen lassen kann.
Verletzlich und authentisch. So zeigt Katrin Schöning Menschen vor ihrer Kamera. Um solche innigen Momente festzuhalten, reiste sie durch die Welt, porträtierte Models und Tänzerinnen.
Ich freue mich immer, wenn die Menschen vor meiner Kamera nach Hause gehen und vielleicht denken, Mensch, jetzt habe ich noch mal wieder was Neues von mir gesehen, was ich noch gar nicht kannte. Und ich will eigentlich so den Schatz zeigen, der in jedem von uns steckt.
Nun hat sie eine neue Herausforderung gewählt. Vater und Sohn. Nämlich den Ex-HSV-Fußballer und Trainer Bruno Labbadia und seinen Sohn Luca. Die Fotos sind Teil einer Ausstellung in der Hamburger MoMA-Galerie. Sie trägt den Titel Lebenslinien. Es geht um Vater-Sohn-Beziehungen. Die Bilder sollen zeigen, wie sich die verschiedenen Generationen beeinflussen. Die Idee dahinter hatte der Mann von Katrin Schöning. Konstantin Bax ist Galerist und Künstler. Er malt surrealistisch, wie schon sein Vater. Beide zeigen ihre Bilder.
Bei uns zu Hause, da war was Wildes am Start, was Freies auch. Ich bin nicht mit so vielen Konventionen aufgewachsen, weil mein Vater einfach sehr extrovertiert und auch verrückt ist. Ich bin anders.
Eigentlich wollte er Architekt werden, doch sein Vater riet ihm energisch davon ab, versuchte ihn mit seiner Leidenschaft anzustecken. So kam Konstantin Bax zur Kunst. Mit Bruno Labbadia verbindet ihn eine gute Bekanntschaft.
Ich bin auch eher jemand, der sich eigentlich in der Öffentlichkeit mit Familie und mit Privatleben sehr zurückhält. Aber das Thema hat mich einfach total fasziniert und das hat sich so einfach entwickelt, ne? Dass wir gesagt haben, okay, wir schreiben da etwas über meinen Vater, dann Luca sagt was über mich, ich sage was über ihn. Ich habe mit ihm eine andere Beziehung, als ich zu meinem Vater gehabt habe. Ist einfach wahrscheinlich dem geschuldet, weil wir eine Großfamilie waren und war auch eine andere Zeit.
Unter einem Dach mit einem berühmten Fußballer aufzuwachsen, war für Sohn Luca nicht immer einfach. Als junger Mann versuchte er dem Trubel um seinen Vater zu entfliehen und begann zu fotografieren. Der Vater von Galerist Konstantin Bax ist für die Eröffnung aus Mainz angereist.
Als wir das erste Mal über die Ausstellung gesprochen haben, wolltest du schon eher, dass wir uns so mit unserer Kunst präsentieren und das sehr nach außen tragen. Und ich habe halt gesagt, wie wäre das denn, wenn wir uns mal ganz ehrlich und offen präsentieren? Ja. So wie wir wirklich sind, ohne Übertreibung. Und das finde ich viel, da sind wir ein bisschen unterschiedlich.
Ich wollte es anders machen.
Ne? Er hätte es ein bisschen anders gemacht.
Ich hätte es ganz anders
Vielleicht
gemacht.
Vielleicht merkst du schon, dass wir ein bisschen unterschiedlich sind.
Viele Gespräche drehen sich um das Generationenverhältnis. Auch Katrin Schöning beschäftigt das.
Das finde ich eigentlich an der Ausstellung so schön. Also, dass halt alles einen Effekt hat. Alles hat einen Effekt. Alles, was man macht, was man sagt, was man gibt, was man nicht gibt.
Zurück im Studio versucht die Fotografin genau das einzufangen. Menschen und ihre Eigenheiten so darstellen, wie sie tatsächlich sind.
Wir haben auch ein Foto, finde ich, was so ein bisschen für dich und deine Söhne steht. Also fand ich so, weil das fand ich so direkt aus dem Leben.
Okay.
Da warst du, glaube ich, mit deinen Söhnen Schuhe kaufen. Und ich glaube, alle Eltern kennen das, dass das die Hölle sein kann.
Also ich hasse einfach generell Shoppen. Ich finde Shoppen einfach, ich meine, da bin ich halt typisch Mann. Vielleicht bei vielen Männern, wenn ich das Wort schon höre, kriege ich schlechte Laune. So. Gerade dann auch noch Schuhe anziehen. Wir waren alle sehr platt auf jeden Fall am Shoppen.
Aber ist das dann so, also du lebst ja in der Nähe von Buxtehude, genau. In so einem kleinen Dorf.
Ja.
Und du lebst da so dieses ganz normale Familienleben. Also gehst mit den Schuhe shoppen, bringst
das,
sie also
zum Glück
zum Sport.
Muss ich das meist nicht machen, sondern meine Frau übernimmt das glücklicherweise, weil sie auch weiß, dass ich das wirklich über alles hasse. ja, aber das ist, genau, ich gehe da auch zum Tante-Emma-Laden rein und gehe natürlich nochmal einkaufen, mach so die ganz normalen Sachen. Ich bin ja auch ein normaler Typ, so nur, dass ich jetzt halt Musik mache, die man auch im Radio hört und dass man mich irgendwie im Fernsehen irgendwie sieht. Aber ansonsten bin ich ganz normal unterwegs und ja.
Habt ihr das euch deshalb bewusst ausgesucht, so ein kleines Dorf, weil ihr gesagt habt, okay, die 2000, die kennen uns irgendwann und dann ist auch ein Autogramm nicht mehr interessant oder ein Foto?
Also ich glaube, das war jetzt am Ende egal, ob es jetzt 500 oder 10.000 oder 2.000. Wir haben einfach ein Haus gesucht damals, dann auch 2018, als sie schwanger war, wo wir dann so ein bisschen ländlicher wohnen können. Mhm. Weil für uns war es einfach wichtig, dass wir einen Garten haben, dass wir so ein bisschen in der Natur wohnen. Wir sind beide auf dem Dorf groß geworden. Mhm. Und deswegen war das für uns wichtig. Zum Glück haben wir ein schönes Häuschen gefunden. Und da sind wir ganz glücklich.
Wir haben immer so schöne Fotos von dir, jetzt gerade mit Max Giesinger,
ja, war, genau, Freund, war sie noch schwanger, das war
genau, erste Kind noch im Bauch, ne? Auch genau. 2018. Das war ja ein Hammerjahr, ESC, dann Schwangerschaft, Geburt.
Es war auch eigentlich ein bisschen zu viel.
Oder?
Eigentlich normalerweise die Sachen, die wir so in einem Jahr gemacht haben, die sollte man sich vielleicht idealerweise auf 3 Jahre einteilen, weil am Ende des Jahres waren wir schon ganz schön auch durch, so mit den Nerven und auch mit den Kräften, weil so ein Karrierestart ist an und für sich schon anstrengend genug, weil du natürlich wirklich alles mitmachst. Mhm. Da fragt ein kleiner Jugendsender an, das machst du. Du machst wirklich alles mit, weil du natürlich dich etablieren möchtest und ich wollte die Chance natürlich auch wahrnehmen. Gleichzeitig haben wir dann geheiratet, dann kam Luis auf die Welt. Das hat auch nochmal alles auf den Kopf gestellt und das war alles an und für sich natürlich sehr viel.
Also. Das glaube ich, das fand ich auch ganz interessant, weil der Sieger vom letzten Jahr ESC, Nemo, der hat als Tipp weitergegeben, dass wenn man das Ganze gewinnt, dass man auch Nein sagen muss danach, weil es eben so viele Anfragen und so viel drumherum ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, noch Heirat und Kind und so weiter. Wir hatten übrigens gestern einen Gast, der ist eine wirklich, muss man sagen, norddeutsche Musiklegende. Ne? Okay. Und weißt du, du wohnst in deinem Dorf, sagst du, bist ganz normal, aber dich kennt wirklich jeder. Der hat gleich gesagt, ich möchte unbedingt eine Nachricht für ihn hinterlassen. Wir hören mal rein.
Oh, was? Jetzt bin ich gespannt. Ach, Quatsch.
Hallo Michael, jetzt war es meine von den Scorpions. Ich kann mich gut erinnern, als du mit deinem Buddy Max Giesinger, als ihr Wind of Change zusammen performt habt, habt das super gemacht. Gib weiterhin Gas, wir sehen uns, okay? Ciao, ciao.
Das ist aber schön, ne? Freue mich. Wir haben ja mal zusammen gesungen. Genau. Bei Thomas Gottschalks Show irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ist auch schon 5, 6 Jahre zusammen, haben wir Wind of Change zusammen gesungen. Das war schon sehr besonders.
Das glaube ich. Und ansonsten viel mit Max Giesinger gesungen?
Ja, das auf jeden Fall.
Ihr seid ja sowieso ewig verbandelt schon. 2015 habt ihr in Hamburg gelebt, in einer WG. Mhm. Und du sagtest gerade schon, das war ja eigentlich eher so die Zeit, wo es in deiner Karriere nicht so gut lief.
Ja.
Aber bei deinem Freund Max, war das ja, der startete mega durch. 2016, ja. Ne, 80 Millionen. Was war das für ein Gefühl für dich? Weil du wolltest ja auch loslegen.
Wir haben uns ja 2012 kennengelernt bei The Voice, sind dann beide ins Finale, sind dann Best Friends geworden, haben in Hamburg anfangs kurz gewohnt, dann haben wir in Berlin gewohnt, dann haben wir 2 Jahre zusammen in Mannheim gewohnt und dann sind wir eben 2 Jahre zusammen auf die Reeperbahn. Und wie du schon sagst, da haben wir gewohnt. Ja, also wir haben nicht nur da gewohnt, wir haben auch sehr viel gefeiert in der Zeit. Mitte 20 ist natürlich auch eine Sturmphase. Und wie du schon sagst, kamen 80 Millionen. Und wir haben es ja beide versucht, immer irgendwie, dass da doch noch mal was passiert, dass der Durchbruch.
Warum eigentlich nie zusammen in der Zeit?
Weil er halt Deutsch und er gesungen hat und sich da besser gefühlt hat. Und ich wollte halt immer auf Englisch. Und in der Zeit war halt Deutsch gerade voll am Start. Englisch wollten die wenigsten hören, aber ich habe halt mal gesagt, ich mache trotzdem Englisch. Auf jeden Fall 80 Millionen kamen und ich habe mich natürlich für ihn gefreut, aber trotzdem war ich natürlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich steckt da auch so ein bisschen Neid drin oder irgendwie, dass du denkst, das möchte ich auch haben. Mhm. Das hat dann zum Glück ja dann 2 Jahre später über den ESC dann auch funktioniert. Und für mich war es natürlich schwierig, weil wir haben jeden Tag alles zusammen gemacht. So, und auf einmal war er nur noch unterwegs und war der gefeierte Star. Und wir haben uns eigentlich gefühlt gar nicht mehr gesehen. Ich war dann wieder verlassene Partner gefühlt in der WG auf der Reeperbahn und musste dann erstmal alleine feiern gehen. Und zum Glück habe ich dann aber auch kurze Zeit später meine Frau kennengelernt.
Genau, und dann ging es ja sowieso alles mit dem ESC und so weiter, ging es für dich voran. Und ihr habt es ja auch geschafft, endlich mal zusammen einen Song zu machen. Richtig. Es hat ein paar Jahre gedauert. 2023 kam der erst raus, wo ihr gesagt habt. Und der ist dann wiederum auch auf Englisch. Hast du dich überreden lassen, ne?
Andersrum, er hat sich überreden lassen.
Ach genau, er hat sich überreden.
Ja, ich weiß auch nicht warum. Also er hatte mich angerufen, ich weiß auch genau, da war ich in Südafrika, können wir jetzt nicht irgendwie endlich mal zusammen einen Song rausbringen? Und er wusste schon, dass das auf Deutsch vielleicht nicht so das Richtige ist. Und wir haben dann einen Song geschrieben, wir haben dann More to This Life zusammengeschrieben, der ist dann rausgekommen, ist auch ein sehr schöner Song, finde ich.
Und, ja, und weil der so schön ist, haben wir den natürlich auch vorbereitet.
Wirklich?
Bevor du jetzt gleich deinen eigenen neuen Song performst, gucken wir da gemeinsam rein.
I know that part of growing up is breaking your own heart. But why? Lately, I feel like lately, instead of heaven, I only see sky. But maybe, I mean maybe, oh, there's got to be more to this life.
Ein bisschen gedauert, bis die beiden zusammengefunden haben, aber da ist es passiert. Übrigens, im selben Jahr kam auch Waterfall von Michael Schulte raus. Der wurde gleich in 7 EU-Ländern mit Gold und Platin ausgezeichnet. Und jetzt gibt es eine neue Single von ihm, die, wie ich finde, auch sehr gut zum Norden passt, weil es einige Metaphern rund um das Wasser gibt. Afterlife heißt der Song. Jetzt für Sie live von Michael Schulte.
Eight billion people, but it goes against the odds that you'll meet somebody way before we turn to dust. I don't have the answer, but I know it's obvious. Love is like an anchor when it drops. Cup 27, dying of a broken heart. What's the point of having if you never really love? Suddenly I found you in the middle of the sea. Loving you is water and there's water running deep. On and on and on we go. There's nothing that can hold us back no more. You're my star when the sun goes down. You're my guiding light. Oh, my heart's gonna follow you to the open light. In the dark I will run to you. Never leave your side. Oh, I'll follow you to the afterlife. To the afterlife. Oh, it's to the after. 1,000 miles away from home I met you at my worst. I prayed in every temple and I prayed in every church. Your soul looked like a prophecy when I thought I was cursed. I follow you forever be my world. On and on and on we go. There's nothing that can hold us back no more. You're my star when the sun goes down. You're my guiding light. Oh, my heart's gonna follow you to the afterlife. In the dark I'll run to you. Never leave your side. Oh, I'll follow you. It's to the afterlife. Oh, it's to the afterlife. Oh, oh. You're my star when the sun goes down. You're my guiding light. Oh, my heart's gonna follow you to the afterlife. In the dark I will run to you. Never leave your side. Oh, I'll follow you. It's to the afterlife. Oh, it's to the afterlife. Oh, to the afterlife.
Vielen Dank.
Afterlife von Michael Schulte. Auf vielen Sommerfestivals übrigens jetzt zu finden, unter anderem für den NDR beim Plaza Festival in Hannover. Ich würde dir gerne eine Riesenbühne dann auch mal bieten, dass alle klatschen.
Die habe ich ja dann in Hannover.
So, genau. Das ist immer so, ne? Wir dann hier in unserem kleinen gemütlichen Studio. Aber ich finde es toll, wie du das live gesungen hast.
Dankeschön.
Also es klang sehr, sehr schön. Sag mal, apropos der Klang, das erste Mal, wenn du einen Song fertig hast, ist es dann deine Frau, die den hört? Katharina, die ist ja Logopädin. Die könnt ihr dann noch mal hier und da ein bisschen justieren.
Meistens schon, ja. Also zunächst natürlich erstmal mit den Leuten, mit denen ich das Lied schreibe, mit meinen Produzenten. Wir sind meistens zu dritt oder zu viert im Studio und wir hören das natürlich dann einmal kurz zusammen. Und sobald ich dann zu Hause bin und endlich dann diese Datei zugeschickt bekomme von meinem Produzenten, muss sie dann einmal hören. Und meistens findet sie die Songs dann auch zum Glück ganz gut.
Ja, ist ja auch. Ne? Ich finde immer, vom Partner kritisiert zu werden, ist manchmal auch nicht so einfach.
Ja, aber ich finde schon wichtig auch, dass man dann ehrlich ist. Also sie sagt dann auch, das Lied findet sie jetzt richtig gut und das findet sie okay. Und wenn sie mal ein Lied jetzt nicht so gut findet, dann ist das auch in Ordnung. Ist ja auch wichtig, man braucht das Feedback irgendwie, genauso wie von meiner Mutter oder von meinen Freunden, wenn die sagen, finden wir nicht ganz so geil. Also da hattest du schon bessere Songs, dann ist es ja auch irgendwie wichtig, das zu wissen.
Ja, vor allem, die sind dann ehrlich, ne? Das ist halt dieses...
Genau.
Genau.
Ist wichtig, ja.
Wenn man so die Fotos von euch sieht, dann denkt man immer so, ach Gott, da guckt einem das Glück so entgegen. Man muss wahrscheinlich auch sich sehr nah sein, wenn man so Urlaube macht wie ihr, im Campingbus.
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, steht das für dieses Jahr auch wieder an?
Also auf jeden Fall, ja. Also wir hatten ja vor 2 Jahren, haben wir wirklich eine lange Reise gemacht. Ihr Wunsch oder Ihr Traum war es, immer so einen VW-Bus zu haben. Wir haben jetzt nicht so einen ganz, ganz alten, sondern so einen California Beach, wenn man da jetzt die Werbung machen darf in dem Fall. Und das kannst halt das Dach so aufklappen und da können wir sehr gut zu viert drin schlafen. Und da sind wir dann wirklich einen Monat über Deutschland, Österreich, Schweiz, über Toskana bis nach Korsika dann gefahren und wieder zurück. Und das war wunderschön. Und was wir jedes Jahr machen, ist Dänemark auf jeden Fall. Mhm. Einmal mit Dänemark, mit dem Camper nach Dänemark zu fahren und da
kann man dich auch treffen dann im Sommer.
Da kann man mich
keine
auch
Ahnung, in der Gemeinschaft
sehr Dusche, viele Deutsche
reich mir Fall, mal dein Duschgel.
Im Sommer wird der Dänemark auch von Deutschland eingenommen oder zumindest von den deutschen Campern. Weil also die Campingplätze in Dänemark, da sind sehr viele Deutsche. Okay. Aber ist immer sehr nett.
Sag mal eine ganz andere Frage. Habt ihr Spargel gegessen schon dieses Jahr?
Ist ja, also man im Norden. Das ist machen, wirklich ne? bei uns. Also wir sind die Ersten, die schon irgendwie fragen, wann kommt endlich der Spargelstand?
Ja, das Captain's Dinner des kleinen
25 Mannes. Mal bestimmt schon dieses Jahr.
Ja, siehst, ja, genau. Also wir sind auf jeden Fall auch dabei, was den Spargel angeht. Klar. Und Sora Klipp zeigt jetzt mal, wie Spargel auch anders geht. Eben das schmeckt.
Moin und hallo! Wir befinden uns nach wie vor in der Spargelsaison und deswegen machen wir heute ein weiteres tolles Rezept mit Spargel, diesmal mit grünem Spargel. Wir machen eine Spargeltarte. Also wir haben einen richtig schönen Mürbeteigboden, dann kommen da rein karamellisierte Schalotten, ein bisschen grüner Spargel und obendrauf noch ein bisschen Brie. Und wir fangen jetzt erstmal an mit dem Teig. Dafür habe ich hier ganz einfach Mehl, kalte Butter, da rein geht ein Ei. Eine Prise Salz, bisschen Wasser, das Ganze wird verknetet und fertig ist es. Normalerweise kühlt man Mürbeteig ja immer zuerst, aber ich mache das meistens immer so, dass ich den erst in die Form gebe und dann die Form in den Kühlschrank stelle. Dann spart man sich quasi einen Arbeitsschritt und hat den, solange er noch weich und geschmeidig ist, schon verarbeitungsfertig sozusagen. Und wir machen weiter mit unserer Füllung. Für unsere Füllung haben wir jetzt hier grünen Spargel. Den muss man nicht schälen, da kann man einfach unten die Enden ein bisschen abschneiden. Und der wird jetzt in der Pfanne etwas angebraten. Dann habe ich hier oben jetzt Schalotten. Die habe ich einfach geviertelt und etwas angebraten. Mit Zucker bestreut, dass sie so richtig schön karamellisieren. Dazu habe ich dann ein bisschen Essig gegeben und ein paar Chiliflocken. Und die stecken wir gleich noch zwischen die Spargelstangen in die Tarte. Wir machen jetzt eine Royale, also diese Masse, die man sonst eigentlich aus der Quiche kennt. Aber wir machen sie mit etwas Creme Fraiche anstelle von Sahne. Dazu gehen 3 Eier. Salz. Pfeffer. Jetzt habe ich hier einen schönen, kräftigen Bergkäse. Der kommt da auch mit rein. Jetzt wird das Ganze einfach nur verrührt. Außerdem gebe ich noch 100 Milliliter Milch dazu. Unsere Tarte ist jetzt schon gut durchgekühlt. Da geben wir jetzt diese Sahnemischung drauf oder diese Eimischung. So. Jetzt haben wir hier unsere Spargelstangen. Und die legen wir jetzt einfach da drauf. Ich finde das immer sehr hübsch, wenn man die Spargelstangen auch so ein bisschen sieht. Das heißt, die können ruhig auch so ein bisschen hochgucken. So. Und jetzt haben wir hier unsere Schalotten. Und die stecken wir jetzt einfach so dazwischen. Jetzt habe ich hier noch einen richtig schönen, kräftigen Brie. Man kann auch einen Camembert nehmen. Und das passt so schön zu diesen karamellisierten Schalotten und diesem schönen Spargel. Und den legen wir jetzt auch noch da oben drauf. Und das Ganze backt jetzt bei 180 Grad für ungefähr 35, 40 Minuten. Also warten. Fertig ist sie, meine Spargeltarte mit einem schönen, kräftigen Brie. Macht sie unbedingt nach, es lohnt sich. Und jetzt hau ich rein und sage Tschüss und bis nächste Woche.
The Wind of Change. Du kochst auch oft, hast du gerade erzählt, ne?
Ja, also ich habe auch schon gesagt, das ist nicht meine Leidenschaft unbedingt, das Kochen, aber ich esse sehr gerne, das heißt, ich muss auch viel kochen. Und da meine Frau jetzt wieder arbeitet seit einem Jahr oder anderthalb Jahren, und ich vormittags halt viel zu Hause bin, bin ich halt derjenige, der da viel einkauft und viel kocht.
So, aber heute Abend hast du was anderes vor. Du präsentierst die Punktevergabe beim ESC vor einem Millionenpublikum. Irgendwie 160 Millionen schauen dazu. Was uns natürlich auch noch interessiert, ich weiß, dass bei deinem Auftritt 2018, ich glaube, das günstigste Outfit auf der Bühne, glaube ich, zu sehen war. Ne?
Da würde ich sehr viel drauf wetten, dass das auf jeden Fall das günstigste. Die haben ja versucht, sehr viele Sachen anzudrehen, aber ich habe immer gesagt, nee, ich will hier jetzt meinen schwarzen Hoodie oder Pulli oder was das war.
Ja, ja, ne?
Ja.
Ja, und heute Abend?
Glitzer.
Du hast wieder die Chance.
Ich werde natürlich jetzt ein Glitzer-Sachen anhaben und so. Nee, also es wird heller als das auf jeden Fall sein, aber auch relativ simpel. Bisschen mehr als das. Aber ich habe ja auch die anderen schon gesehen, die haben durchaus alle etwas extravagantere Sachen an.
Okay, und der erste Satz, sag ihn uns noch, damit wir dich dann nachher... Wann ist das, 12:30 oder spät, ne?
Ich weiß noch nicht, ich kann auch Moin sagen oder so erstmal.
Sowas irgendwie.
Sag einfach erstmal
dann grüßt du alle das Zuschauer mit Moin.
Das weiß ich nicht, ob ich das darf, aber ich könnte zumindest Moin sagen. Okay. Das ist dann das Zeichen dafür, dass ich...
Nee, das reicht, das ist unser Zeichen, dass du an uns
Moin
denkst.
Moin, 12 points too.
Wunderbar, vielen Dank,
danke dir,
dass du da warst. Morgen wird es ein bisschen haariger bei uns. Zu Gast Professor Dr. Nathalie Garcia-Bartels, hat ein ganz dickes Buch über Haare geschrieben. Die ist nämlich als Dermatologin ihr Spezialgebiet. Das erwartet sie morgen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend mit dem ESC und dann bis morgen. Wir freuen uns auf Sie. Alles gut.